ARD. Erklär mir Pop. Extra mit Mine und Udo.
Es ist einer dieser Songs, den jeder kennt und der die 19-jährige Rihanna 2007 endgültig zum Weltstar machte. In Umbrella geht es um den Regenschirm als Symbol für gegenseitige Unterstützung. Und auch um die Freundschaft zwischen Rihanna und Jay-Z, der sie entdeckt und aufgebaut hat. Sein Rap-Part zum Beginn des Liedes ist das Intro zu einem der erfolgreichsten Pop-Songs. Heute in Erklär mir Pop Extra, Umbrella von Rihanna featuring Jay-Z.
Es passiert wirklich sehr selten, dass man gemeinsam mit anderen Leuten in einem Raum ist, irgendjemand anfängt zu sagen, Ella, Ella, und nicht irgendjemand anders antwortet mit E, E, E. Und damit herzlich willkommen zu Erklär mir Pop mit Udo Dahmen und mir. Wir reden heute über den Song Umbrella von Rihanna featuring Jay-Z und wir hören direkt mal rein. Hi, wie geht's dir?
Mir geht's gut, Mine. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und ich finde, du hast einen tollen Song ausgewählt.
Ja, bist du Fan von Umbrella?
Na, ich bin Fan von Rihanna. Bei mir ist es natürlich so, dass ich da keine Partygefühle mit verbinde oder irgendetwas anderes, was so typisch wäre. Aber ich finde Jay-Z gut und natürlich Umbrella von Rihanna auch gut. Und sie vor allen Dingen. Und einfach ein schöner Song.
Ja, finde ich auch. Es war auf jeden Fall ein übelst krasser Hit. Ich kann mich noch gut dran erinnern, als das Video rauskam und alle haben drüber geredet und es war so ewig auf Platz 1 und es war schon so bekannt und so erfolgreich, dass es eben einem sogar irgendwann fast schon auf die Nerven gegangen ist. Und sie kam da mit ihrer neuen Frise, diese Bob-Frisur. Alle in diesem Jahr haben sich die Haare abgeschnitten wegen Rihanna im Video zu Umbrella. Ich persönlich bin eigentlich gar nicht so ein Fan von KünstlerInnen, die ihre Musik nicht selbst mit im Songwriting-Prozess entwickeln und nur InterpretInnen sind sozusagen. Aber in diesem Fall ist das was anderes. Ich liebe Rihanna und ich muss auch sagen, die Story zu dem Song, die wäre nicht so interessant und spannend geworden, hätte Rihanna den Song einfach in ihrer kleinen Besenkammer geschrieben. Und die Geschichte würde ich euch gerne erzählen. Aber erst hören wir nochmal rein. Der Song hat wirklich eine ganz interessante Geschichte hinter sich. Und zwar gibt es ein sehr bekanntes Produzententrio. Tricky Stewart, Cook Harrell und The Dream haben zusammen ganz viele Songs geschrieben, unter anderem für Britney Spears, Beyoncé, Madonna, Mariah Carey, Snoop Dogg, Whitney Houston, also wirklich die größten der Großen weltweit. Und die haben sich getroffen im Studio, um mal wieder neue Songs zu schreiben und zu produzieren und dachten eigentlich an Britney Spears, als sie angefangen haben, diesen Song zu schreiben. Stewart hat wohl diesen Hi-Hat-Sound entdeckt, den es bei GarageBand gab. Das ist eine freie Software, die man automatisch mitbekommt, wenn man sich einen Apple-Computer zulegt. Ich finde auch, dieser Hi-Hat-Sound macht diesen Song total aus. Jeder, der diese Hi-Hat hört, weiß sofort, das geht um den Song Umbrella, weil es so ein Signature-Move ist. Er hat also an diesem Beat gebaut und in dem Augenblick kam The Dream ins Zimmer und fand es übelst geil und hat gesagt, okay, ich schreibe da sofort Akkorde drauf und hat in kürzester Zeit die Hook geschrieben und die ersten beiden Verse und in wenigen Stunden war das erste Demo von dem Song schon gemacht. Und da Britney Spears gerade am 5. Studioalbum dran war, wollten sie ihr diesen Song geben, um es unterzubekommen. Aber Britney Spears hat den Song niemals gehört, weil das Label diesen Song abgelehnt hat. Das finde ich übrigens auch schon voll interessant, weil eigentlich denkt man ja so, okay, der Künstler oder die Künstlerin sucht sich die Songs aus und bekommt alles zu hören, aber das ist überhaupt nicht so. Es gibt unglaublich viele Hürden, die man überwinden muss als Songwriterin, wenn man möchte, dass eine Künstlerin einen Song hört, den man für denjenigen geschrieben hat. Das ist total unterschiedlich, aber bei vielen großen Acts ist es tatsächlich der Fall. Deswegen gibt es in der Songwriting-Landschaft und Songwriting-Industrie ganz viele, die Songs schreiben, ohne dass sie überhaupt wissen, welcher Interpret oder welche Interpretin mal den Song singen wird. Das finde ich total abgefahren. Fällt dir noch so ein Song ein, Udo, wo du denkst, okay, das ist verrückt, dass es jetzt am Ende dieser Künstler oder Künstlerin geworden ist?
Ja, da gibt es ja, ohne dass ich jetzt Beispiele nennen könnte, aber viele, also aus der eigenen Erfahrung, dass erstmal viele verschiedene Leute oft dran sind und nachher dann in diesem Fall natürlich besonders prominent dann besetzt wird. Ne? Also ich kenne das nur aus anderen Zusammenhängen, schon aus der Frühzeit. Der erste Hit der Rolling Stones war geschrieben von wem? Paul McCartney und John Lennon, I Wanna Be Your Man.
Von den Beatles, oder nicht?
Genau. Ja. Und die haben die Beatles tatsächlich engagiert, um für sie einen Hit zu schreiben, den es bis dahin noch nicht gab, weil sie sich selbst zu der Zeit noch gar nicht in der Lage sahen, solche Nummern zu schreiben. Und dann sind die Beatles anscheinend gekommen, hatten die Nummer in 3 Stunden mit ihnen zusammengeschrieben und haben sie aber auch dann selbst veröffentlicht, tatsächlich. Aber das war ein Riesenhit für die Rolling Stones.
Das ist so krass, ne? Ich meine, auch eh so bei ganz, ganz vielen Songs stellen sich ZuhörerInnen immer so vor, wie der Künstler oder die Künstlerin dann so alleine so da sitzt und voller Herzschmerz diesen Song schreibt. Aber es ist ganz oft überhaupt nicht der Fall, sondern da wird dann ein Vers von dem geschrieben und der andere Vers kommt von jemand anders und am Ende ist das so ein Puzzle und so viele Menschen haben an einem Song mitgearbeitet, vom ersten Ton ab bis zur letzten Silbe, die dann eben auch eingesungen wird, und das ist hier auch der Fall gewesen. Finde ich total interessant. Der wurde auch dann einige Male rumgereicht, der Song, war bei verschiedenen InterpretInnen auf dem Schreibtisch. Aber irgendwie wollte keiner den Song picken, bis dann der Song zum Umfeld von Rihanna gekommen ist und sie dachten, das würde sehr, sehr gut zum nächsten Album Good Girl Gone Bad passen, woran Rihanna gerade arbeitete. Und sie hat das Demo gehört, fand es richtig geil und hat direkt gesagt, boah, das klingt irgendwie total weird, aber irgendwie gefällt es mir auch total gut und ich würde es gern sofort aufnehmen. Direkt am nächsten Tag ein Studio gebucht und hat es dann schon eingesungen. Und dann war das Demo fertig und gleichzeitig aber, das finde ich auch noch total interessant, wurde der Song noch Mary J. Blige vorgeschlagen. Und dann gab es wohl so einen kleinen Kampf zwischen den Teams. Mary J. Blige war zu der Zeit für einige Grammys nominiert und das Produzententrio wollte eigentlich lieber, dass Mary J. den singt, weil sie dachten, dass das dann irgendwie größer wird und mehr Erfolg genießt. Und natürlich hat es auch ein bisschen mit Kohle immer zu tun, weil wenn es jemand singt, der halt eine sichere Bank ist und man weiß, okay, das wird sich auf jeden Fall übelst krass verkaufen, dann verdienen die natürlich da viel mehr dran. Aber am Ende hat Rihanna sich den Song sichern können und da Mary J. Blige eh gerade nicht an einem Album zugange war, hat es eigentlich dann auch gut gepasst und die Produzenten haben sich dann auch darauf geeinigt, dass sie Rihanna den Song geben. Danach hat Jay-Z nochmal den Song bekommen, da war auch schon ein Rap drin. Aber er fand den nicht gut und hat dann einen neuen geschrieben. Das gab dann auch noch so ein bisschen Stress, weil die Songwriter fanden, dass der Vers von Jay-Z nicht metaphorisch genug ist, nicht genug Bilder zu diesem Umbrella-Thema enthält. Aber Jay-Z hat sich da nicht drauf eingelassen und hat dann seinen Vers so gelassen. Und ja, so ist dieser Song entstanden. Wir hören jetzt auch mal in den Vers von Jay-Z rein. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And cheap vibes are better. You know me. In anticipation for precipitation. Stack chips for the rain. Allein die ersten paar Sekunden sind so bekannt. Ich finde, das ist so, man hört die ersten paar Sekunden und ich glaube, keine Ahnung, 8 von 10 Leuten weltweit würden sofort wissen, um welchen Song es sich dreht. Das finde ich schon krass, weil das gibt's einfach nicht oft, so solche Riesenhits. Ich meine, ich glaube, die Produzenten hätten selbst nicht gedacht, dass das einer der bekanntesten Songs wird weltweit. Es war die erste Single von Good Girl Gone Bad, das 3. Studioalbum von Rihanna. Es war insgesamt ein rockigerer Sound, das Album, und der ging durch die Decke. Der war überall ewig auf Platz 1 und ist auch in Großbritannien der Song, der am meisten in Folge auf Platz 1 war, ever. Das ist einfach so, so, so krass.
Absolut. Vielleicht nochmal zu der Hi-Hat, wovon du gesprochen hast. Das, ja. Der ganze Drum-Sound, dieses ganze Beat klingt ja total live, wie in einem Live-Raum. Was eigentlich auch ein bisschen untypisch dann für so ein Hip-Hop-Beat, weil Jay-Z ja gleich einsteigt auf den Beat, war und damit aber ganz besonders und ganz unique war im Vergleich zu anderen Dingen. Ich kann mir das so genau vorstellen, als er den Beat gebaut hat, dass dann der Partner gleich einsteigt und sagt, ey, super, da fällt mir gleich was zu ein. Und das ist so ein bisschen so ein 80s Open Drum Sound. Das ist spannend. Und dazu detailliert, die Hi-Hat öffnet auf der Eins. Das ist sehr untypisch. Meistens sind die Hi-Hat-Öffnungen auf Und. Und das geht gleich mit der Hi-Hat-Öffnung los und dadurch ist das sehr markant. Ah, da ist der Beat, da ist die Nummer, völlig klar.
Ja, voll. Ich habe das auch so noch in keinem anderen Kontext gehört. Also so, ich habe auch das Gefühl, die Hi-Hat ist viel zu laut. Das klingt irgendwie, im ersten Augenblick denkt man sich so, das ist irgendwie nicht so homogen, aber es ist eben der Signature-Sound von dem Song und deswegen erkennt man ihn auch sofort wieder, weil eben diese Hi-Hat auf die Eins aufgeht.
Absolut.
Insgesamt ist das ganze Album sehr rocklastig, sehr gitarrenlastig. Die anderen Singles auf dem Album waren zum Beispiel Shut Up and Drive und Rehab und vorher war Rihanna's Sound doch eher R&B-lastig. Es ging danach auch nochmal in die Dance-Richtung dann. Also ich finde, Rihanna ist eh so, wenn mich jemand fragt, wie klingt Rihanna, dann kann ich das irgendwie gar nicht sagen, weil irgendwie jedes Album hat so einen neuen Einschlag genommen, weil eben auch ProduzentInnen und SongwriterInnen daran gearbeitet haben, die immer aus unterschiedlichen Genres gekommen sind. Mhm. Und dadurch, glaube ich, wurden die Alben eben auch verschieden geprägt.
Ja, das ist natürlich auch einer der Garanten dafür, dass Leute auch Fans bleiben. Also das ist ja gar nicht so einfach, immer wieder ein unique zu sein, aber gleichzeitig auch so den Kern zu halten und der Botschaft und der Message, wie bei Rihanna, und trotzdem immer unterschiedlich zu klingen. Aber beides muss zusammenkommen, damit dann auch Erfolg auch langfristig zu sichern ist.
Ja, voll. Ich frage mich auch immer, also ich meine, es ist auch total mutig, weil es gibt ja auch total viele KünstlerInnen, die machen das eben gerade nicht, weil sie Angst haben, Fans zu verlieren, weil sie wissen, okay, dies ist ein Sound, der, hart gesagt, der funktioniert so. Die Leute finden das geil. Wenn ich jetzt irgendwie eine andere Tür aufmache und mich wo ganz anders reinbegebe, gehen denn die alle mit? Genau. Gewinne ich denn noch neue Leute dazu oder springen die mir alle ab? Das kann man halt vorher überhaupt nicht sagen. Dazu gehört dann auf jeden Fall schon auch ein bisschen Mut. Aber ich glaube auch, ohne diesen Mut wäre Rihanna einfach auch nicht Rihanna.
Ja, und das ist natürlich auf der anderen Seite auch etwas, was ich immer wieder bewundere in der US-amerikanischen Szenerie, dass dann auch große Stars dann auch diesen Move machen und sagen, okay, ich muss aber eine neue Tür aufmachen, um bei dem Bild zu bleiben. Ich muss mich auch weiterentwickeln oder das Team, mit dem ich arbeite, muss sich weiterentwickeln oder ich stelle ein neues Team zusammen, weil das alles ist ja denkbar dabei, wie bei Rihanna hier zu sehen.
Ich glaube, Letzteres passiert am meisten, dass man wirklich das Team austauscht. Also das habe ich einfach schon sehr oft gehört. Das ist auch, wenn man gerade so verschiedene Alben nacheinander sich reinzieht und man merkt, da ist ein Unterschied zu hören, dann ist es zu 99% so, dass es einfach andere ProduzentInnen sind.
Absolut, ja.
Das habe ich jedenfalls so im Gefühl auch.
Ja, das ist zumindest ein Thema der Jetztzeit. In früheren Jahren, also frühere Jahre heißt viele Jahre zurück, da gab es doch auch Producer, die in der Lage waren, sich umzustellen und neu einzurichten. Heute Technologie ist an einem anderen Punkt, das macht die Sachen oft auch sehr viel komplexer.
Ich habe eher das Gefühl manchmal, dass die KünstlerInnen sich dann genau die ProduzentInnen aussuchen, die dieses eine Genre bedienen. Ich habe gar nicht so das Gefühl, dass sie so flexibel waren früher. Da gab es dann Leute, die haben vor allem so trip-hoppigen Sound gehabt. Dann gab es Leute, die haben eher Dance gemacht. Gab es Leute, die haben eher Rock gemacht. Mhm. Klar, in der Pop-Pop-Welt, da kommen dann verschiedene Einflüsse zusammen, wenn es um diesen kommerziellen Pop geht. Da ist alles so ein bisschen drin. Aber ich finde, es gibt schon so Signature-Sounds von verschiedenen ProduzentInnen immer.
Absolut. Wie machst denn du das eigentlich?
Produzieren?
Naja, ich meine, so von Album zu Album, mit wem arbeitest du dann oder wie machst du das denn selber? Dann?
Also ich arbeite immer mit dem gleichen Team, aber ich glaube, bei mir ist auch nicht so, dass sich das von Album zu Album so komplett um 180 Grad dreht. Mhm. Ich mag das ja eigentlich auch, wenn sich das total dreht, aber da ich alles alleine schreibe, also ich schreibe wirklich lieber immer ohne, dass jemand anders im Raum ist, weil dann fühle ich mich am freiesten. Habe ich diese Flexibilität sicherlich auch nicht, was bestimmt auch ein Nachteil davon ist, dass man immer alleine schreibt. Deswegen kommt immer nur alles aus einem Hirn raus und deswegen klingt es wahrscheinlich auch eh schon so homogen, dass man nicht so übelst überrascht ist. Also ich versuche schon immer neue Sachen mit reinzubringen, aber trotzdem kommt es auch immer aus einer Hand und deswegen glaube ich, gibt es jetzt auch nicht so Riesengenresprünge. Und ich arbeite auch mit dem gleichen Team seit Anfang, mit Markus Wüst und Dennis Kobert, und die bringen natürlich auch ihre Erfahrungen mit rein und wir versuchen auch alle immer viel verschiedene Musik zu hören, neue Sachen zu entdecken, aber wir sind auch immer das gleiche Team gewesen, was das Ganze ja auch beeinflusst am Ende.
Ja, super, danke.
Rihanna. Ich habe ja super viel Liebe für Rihanna und obwohl ich persönlich ehrlich gesagt gar kein Riesenfan von ihrer Musik bin, bin ich total Fan von ihrer Person. Sie ist für mich einfach eine krasse Ikone. Sie hat so viele Side-Business hochgezogen. Die Leute haben sich an ihr inspirieren lassen, sei es die Musik oder ihr Bob, den sie sich hat schneiden lassen. Der Song ist ein Welthit, hat übelst viele Preise abgeräumt und ich kann nur Gutes über sie verlieren. Ich bin auch übelst Fan. Kennst du ihre Unterwäschemarke Savage Fenty? Da gab es nämlich dazu eine total krasse Show, die habe ich mir angeschaut. Die gibt es auch noch irgendwo online für die, die interessiert sind. Zieht's euch rein, das ist einfach ikonisch, ja. Alles an dieser Show ist so übelst durchgestylt und geil und es sind total diverse Models und es hat mir einfach alles sehr, sehr gut gefallen.
Sie war erst 19, als sie Umbrella aufgenommen hat. Was glaubst du denn, wie groß ist ihr Einfluss tatsächlich auf diese Produktion? Weil viele sagen ja immer, hey, der gesteuerte Star, da machen alle möglichen Leute was. Oder hat sie da wirklich die Hand drauf?
Ich glaube, dass sie nicht so viel bei der Produktion mitgewirkt hat, ehrlich gesagt. Aber was eben das alles zusammenhält, ist ihre unglaublich markante Stimme und ihre Art zu singen und zu interpretieren. Und ich glaube, hätte jemand anders dieses Ella, Ella gesungen, dann würde das einfach auch einen ganz anderen Vibe geben. So, deswegen, das, was sie zu dem Song beigetragen hat, ist trotzdem essentiell. Obwohl ich trotzdem auch glaube, dass sie nicht so viel Mitsprache hatte bei der letzten Produktion. Was denkst du?
Ja, ich kann mir das auch so vorstellen. Ich meine, wir wissen ja alle, da wirken so viele Leute mit, die alle eine Rolle spielen. Und natürlich muss so jemand da seine Position finden. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie mittlerweile auch einen sehr starken Einfluss drauf hat, was passiert, und Songauswahl natürlich sowieso.
Ja, also ich glaube, damals hatte sie schon auch die Möglichkeit, Songs anzunehmen oder abzulehnen. Aber ich glaube, viele Songs sind gar nicht erst bis zu ihr durchgedrungen. Das ist halt, es gibt halt immer eine Vorauswahl und diese Vorauswahl machen eben andere, unter anderem auch das Label. Das war ja auch damals sowieso noch extremer so, dass wenn das Label gesagt hat, nee, den Song releasen wir nicht, dann gab es da auch keine Diskussion. So, das waren einfach die krassesten Gatekeeper.
Verstehe.
Und wie würdest du den Song ranken, Udo?
Für mich ist das eine 8. Und zwar vor allen Dingen wegen der Produktion und dem Produktionszusammenhang. Mit dem Text bin ich, so finde ich, ganz nett. Es gibt ja da auch so Mutmaßungen, dass da viel mehr dahinter wäre im Text. Oder es gibt ja Leute, die nehmen dann jedes Wort auseinander. Ich bin da nicht so dabei. Also es ist recht oberflächlich, was den Text anbetrifft. Ich will dein Umbrella sein letztendlich, ja, der Schutz für alles. Aber insgesamt passt das Ding zusammen und deswegen ist die 8 gerechtfertigt.
Ja, solide, finde ich. Stimmt, über Text haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Also für mich ist es auch ein klassischer Love-Song mit diesem, wenn es total krass regnet, komm unter meinen Regenschirm, du darfst dich immer zu mir kuscheln. Das ist irgendwie ein sehr schönes, wenn auch einfaches Bild, aber ich finde den Text eigentlich schon trotzdem auch ziemlich stark. Für mich hat der Song aber trotzdem nur so eine 7 bekommen, weil ich finde, im Gegensatz zu dir, die Produktion nicht so geil. Ich finde, teilweise klingt das nicht so richtig ausgearbeitet. In der Bridge singt sie auch oft über ihre eigene Stimme so drüber. Das ist so komisch geschnitten. Ich finde es nicht so ganz homogen. Ich weiß auch nicht, warum. Was mir aber sehr gut gefällt, sind diese krassen Synthi-Flächen, die am Schluss reinkommen. Da hören wir jetzt nochmal rein. So episch. Ich will immer meine Arme ausbreiten und den Regen einfangen, wenn ich den Song. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen hier bei Erklär mir Pop. Wenn ihr auch Songvorschläge habt, ich habe ja schon einige bekommen, danke dafür übrigens, könnt ihr das sehr gerne machen. Schreibt uns eine Mail an erklärmirpop@swr.de. Wir ziehen uns das rein und vielleicht können wir dann auch einen Song mal besprechen, den ihr uns vorgeschlagen habt.
Ja, herzlichen Dank auch.
Ich freue mich schon auf deinen nächsten Song, Udo.
Das wird auch spannend.
Ich glaube auch. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao, ciao.
16 Jahre nach der Veröffentlichung von Umbrella setzt Rihanna immer noch Maßstäbe. Und das nicht nur musikalisch, sondern auch mit einem eigenen Modelabel, das für Vielfalt und Körperliebe steht. Aktuell bereitet sich die 35-Jährige auf die Geburt ihres zweiten Kindes vor. Läuft bei Rihanna.